Money Downs, Woche 12. Coach Schuan und Coach Max nehmen im Rahmen der Footballerei einzelne Szenen auseinander, analysieren sie und gucken sich mal ein bisschen genauer an, was da auf dem Platz eigentlich so passiert. Coach Schuan, wir haben gestern Abend wieder die Live-Sendung der Footballerei gecrashed. Das können wir ganz gut, oder?
Das können wir ganz gut und haben wieder mal fast 2 Stunden die Jungs da bearbeitet, aber das macht Spaß und ist schön und ja, die Tage werden kälter und die Temperatur fällt und die Gänse fliegen nach Süden und wir bearbeiten uns langsam, aber sicher Richtung Playoffs vor und das merkt man, wir quatschen immer mehr.
Aber ich bin fest der Überzeugung, dass es gar nicht an uns liegt. Ich glaube, das war Remo, der so viel geredet hat. Das waren gar nicht wir. Aber war eine tolle Sendung. Also wer sich nach der Money Downs, dem guten Stündchen Money Downs am Dienstag noch gut fühlt und noch ein bisschen was hören möchte, die Sendung war gestern sehr, sehr gut. Die Leistung der Footballerei, hört mal rein. Gibt's ja hier auch im Podcast, je nachdem, wo ihr unseren schönen Podcast hört, unsere Money Downs. Wir haben wieder eine Menge auf dem Zettel. Wir haben es gestern auch schon ein bisschen gespoilert, angeteasert, was alles kommt. Und zwar auch wieder einiges von euch an Informationen und Tipps und so weiter bekommen. Und wir wollen mal gleich zurückspringen zum Thanksgiving-Donnerstag. Ich liebe das ja, wenn es am Donnerstag plötzlich 3 Footballspiele sind. 2 davon haben wir uns mal rausgesucht. Einmal den Klassikerschuhen Chicago Bears gegen Detroit Lions. Auf den hast du dich doch die ganze Woche gefreut, oder?
Das ist der Knaller gewesen. Und wir haben uns alle auf den Klassiker gefreut. Aber ja. Natürlich, harte Kost.
Harte Kost, ganz genau. Und zwar haben wir da eine Frage von Flo über Instagram bekommen. Vielen Dank für das Feedback, Flo. Und zwar ging es da um den ersten Touchdown, den die Bears gemacht haben. Den hat Jimmy Graham gemacht, der Tight End. Das war im zweiten Quarter, zweites Viertel und mit 4 Minuten 40 auf der Uhr. Also zweites Quarter, 4:40, wenn ich das nochmal angucken möchte. Machen ja viele von euch, dass sie dann nochmal in den Game Pass gehen und dann gucken, okay, zweites Quarter, 4:40. Dann die Szene so ein bisschen so, wie wir sie ganz gut beschreiben, aber dann nochmal zu visualisieren. Die Frage von Flo war da war so vor dem Snap so in der Defensive Line schon so ein bisschen Verwirrung und der Touchdown auf Jimmy Graham sah eigentlich auch relativ leicht aus. Also die Bears haben einen 1. und 10 und sind schon an der 17-Yard-Linie von den Detroit Lions. Es steht 3-7 für die Lions, also eine wichtige Situation für die Bears, da in Führung zu gehen mit dem Touchdown. Und die Bears kommen im sogenannten 13 Personnel. Also wer uns schon eine Weile zuhört, der weiß, ein 13 Personnel ist ein Running Back und 3 Tight Ends. Dementsprechend auch noch ein Receiver. Und diese personelle Gruppe, da haben wir natürlich zum einen Jimmy Graham. Und wir haben mit der 85 Cole Kmet, der in Motion geht. Und dann mit Jimmy Graham sozusagen in so einer Wing-Formation auf der rechten Seite der Offense steht. Auf der linken Seite steht noch ein Receiver und der dritte Tight End. Und dann, Schuan, musst du uns mal erklären, was macht die Offense und was macht die Defense bei dem Touchdown von Jimmy Graham und warum sah das so leicht aus?
Ja, das sah auch einfach viel zu leicht aus. Und wie du schon sagtest, 3 Tight Ends, du hast da auf 2 auf jeder Seite und du hast da, ich glaube, noch eine Motion kam. Aber es sah so aus, also wir hatten ganz klar eine Bear Front, der Detroit Lions, 2 Defensive Ends, die in so einer Art Wide 9 weit außen standen. Und dann hast du 3 Inside Defender dahinter. Und du hattest so einen klassischen, so eine Seattle Combination, Verticals, 4 Verticals. Und das sah alles viel zu einfach aus. Und wir haben uns das ein paar Mal angeschaut. Das war eine One-High-Defense. Also du hast einen Safety in der Mitte zwischen den Goalposts gehabt. Der hat da gesessen. Das war Tracy Walker von den Lions. Und das größte Problem war, es sah gut aus auf der oberen Seite des Bildschirms. Da hattest du dann also den Vertical von den Nummer 1 Receiver. Der wurde auch gut gecovert. Und dann hattest du den Inside-Linebacker/Safety, den zweiten, den Tight End, der auch Vertical ging, relativ gut gecovert hat und Vertical mitgerannt ist. Auf der unteren Seite und gerade gegen Jimmy Graham sah das ganz anders aus. Also du hattest Derek Barnes, das ist die Nummer 55 der Lions, der nach meinem Empfinden verantwortlich war für die Vertical-Route von Jimmy Graham. Stiert ins Backfield, ist kein Play-Action-Fake, nichts zu sehen, also nichts, was ihn hindern sollte, mit einem Vertical durch seine Zone hindurch mitzulaufen. Gehen wir davon aus, dass es so eine Art Cover 3 war. Das war auch ein bisschen schwer zu sehen, weil der Cornerback auf der oberen Seite des Bildschirms sehr, sehr viel, also seine Körpersprache zeigte Man-Coverage. Wie könnte man nur raten, was genau das war? Aber es war ein Drei-Tief-Defense und du hast eben vier Verticals. Der Cornerback auf der unteren Seite kümmerte sich um den anderen Vertical. Aber das Problem war, dass der Middle Safety auf sich verlassen hatte, auf Derek Barnes, dass er den Vertical mitträgt, mitläuft mit dem Vertical. Der bleibt aber stehen wie eine Steinstatue, bewegt sich nicht und Jimmy Graham ist weit offen. Und das sind so diese Coverage-Busts, die ich einfach nicht verstehen kann. Da haben wir auch gestern drüber gesprochen, wie fehlerbehaftet teilweise die NFL ist. Aber das war auf alle Fälle ein Fehler. Entweder war der Safety verantwortlich dafür, dann wären wir aber in so einer Art Cover Zero gewesen. Das war es nicht. Der Safety hat ganz klar die Mitte gespielt des Feldes, ist sogar noch rüber gepusht in die Mitte. Und Derek Barnes hat einfach einen Brainfart, lässt den Mann gehen in der Red Zone. Also Kardinalsfehler, und das ist eigentlich relativ simpel zu erklären. Da, wenn einer seinen Job nicht macht, dann ist egal, ob die anderen 10 ihren Job machen.
Diese vier Verticals sind also vier gerade Routen, das Feld runter, und auch selbst wenn du so zwei Titans hast, die so ein bisschen eng sind, dann nimmt der Äußere so einen ganz weiten Outside-Release, um auf seinen sogenannten Landmark zu kommen. Das heißt, du hast die beiden äußeren Receiver, die dann auf den Nummern sind, vielleicht sogar noch ein Stück Outside von den Nummern, und du hast die beiden inneren, die mehr oder weniger Outside von den Hashes sozusagen hochlaufen, damit man nennt das Ganze dann einen sogenannten Horizontal Stretch, weil das Feld sozusagen horizontal auseinandergezogen wird. Und wie du schon gesagt hast, wir haben Single High, wir haben ein Safety mit den beiden Cornerbacks, praktisch drei tiefe Verteidiger, haben aber vier tiefe Routen. Und das ist natürlich dann immer ein Problem. Jetzt dazu kommt, dass ein Andy Dalton natürlich noch den Kopf auf die linke Schulter so ein bisschen nimmt, um den Safety auch noch ganz kurz einzufrieren. Das ist auch nur ein Bruchteil von einer Sekunde, wo er das macht. Aber entscheidend ist, was du gesagt hast, dass die Linebacker unten drunter, die Flat Defender drunter, dass die so ein bisschen mitlaufen müssen, wenn die Leute einfach durch ihre Zonen durchlaufen, damit sie nicht einen freien Release haben, damit sie eine enge Coverage haben und so weiter, dass das sozusagen dann auch mit weiter fortgeführt wird. Also da lassen sie Jimmy Graham vollkommen frei die Hash runterlaufen. Und Andy Dalton guckt kurz nach links und wirft dann sozusagen auf die rechte Hash. Dass es eine 3 ist, wird dann in dem Moment gezeigt, dass der Cornerback das zwar noch sieht und auch noch da drauf springt, weil er in Position ist, aber natürlich den Pass nicht mehr verhindern kann. Und dann ist es ein easy Touchdown, wenn du diese Sachen nicht tust.
Ja, und auch einfach wahnsinnig ärgerlich, weil die Detroit Lions spielen so eine Art Firezone. Also die haben beide Defensive Ends, die außen an der Line of Scrimmage stehen, droppen auch noch in die Flat. Also es gab noch nicht mal die Notwendigkeit für die Inside Linebacker, die Flat zu covern. Du hast also 8 Mann, die in Pass-Coverage droppen. Und wenn du dann so ein offenes Fenster hast mit 8 Mann an der 17-Yard-Line, Das darf einfach nicht passieren. Und das ist eben, zieht sich wie ein roter Faden durchs Spiel der Detroit Lions. Und ich kann mich da also nur anschließen. Es ist für jeden Lions-Fan sehr ärgerlich zu sehen.
Genau. Also, und das ist das Interessante, gerade an so einem 13-Personal, das ist ja eigentlich ein Look, den dir die Offense gibt, ein Personal, was dir die Offense gibt, was sehr lauflastig ist, wo man denkt so, okay, das ist ein Jumbo-Set, also die laufen jetzt mit ziemlicher Sicherheit. Aber du darfst nicht vergessen, selbst in so einem, in einer personellen Gruppe hast du immer noch 4 potenzielle Passempfänger an der Line of Scrimmage. Ja, und die können natürlich auch alle tief gehen, wenn du das Personal dazu hast. Und die Bears haben das. Also insofern guter Call auf Seiten der Bears, aber wäre zu verteidigen gewesen mit der Defense, die Detroit Lions in der Situation gecallt haben. Ganz interessante Situation. Guckt euch das an. Zweites Quarter, 4:40 noch zu spielen. Wir bleiben beim Thanksgiving Donnerstag und kommen zu deinen Dallas Cowboys, Coach Juan. Mhm. Die haben nämlich die Las Vegas Raiders zu Gast gehabt. Tolles Spiel, muss ich sagen. Hab's mir angeguckt, auch bis zum Schluss durchgehalten. War ein bisschen anstrengend, aber es war einfach mega spannend, muss man ganz klar sagen. Wir sind jetzt auch schon im 4. Viertel. Es steht schon 30-30, also hohe Dramatik. Aber als ich das Spiel geguckt habe, Und die Raiders waren am Ball und hatten eigentlich einen ganz guten Run, waren kurz vor der Field Goal Range, wie gesagt, mit 2:08 noch zu spielen im vierten Viertel, 2:08. Haben sie einen 2. und 4, die Uhr läuft, ja, die Game Clock läuft, sie haben einen 2. Versuch und 4 und sie sind, wie gesagt, an der 40-Yard-Line der Cowboys. Es ist auch noch genug Zeit auf der Play Clock, also sie hätten ohne Probleme einfach die 8 Sekunden runterlaufen lassen können, in die 2-Minute-Warning gehen können, in Ruhe besprechen können, wie machen wir hier draus jetzt einen First Down, lassen die Zeit runterlaufen und schießen dann das Field Goal und gewinnen das Spiel. Aber sie entscheiden sich dazu, beim 2. und 4 mit 2:08 auf der Uhr doch noch an die Linie zu gehen und die Dallas Cowboys irgendwie in ein Offside zu locken. Ich glaube, dass da noch nicht mal großartig ein Spielzug hinter war. Es ist einfach nur so, lass uns hier noch mal ein bisschen hart rufen. Was aber passiert, ist, dass der Center der Raiders einen Forced-Start begeht. Das finde ich immer total witzig, weil der Center ist ja eigentlich der mit dem Ball und der wird ja nicht loslaufen, bevor er den Ball nicht gesnappt hat. Schuan, wie kann denn ein Center einen Forced-Start machen?
Ja, da haben sie natürlich tief in die Trickkiste gegriffen und die Schiedsrichter sind natürlich auch darauf geschult, auf sowas zu achten. Also ich habe mir das angeschaut, wenn ihr euch die Wiederholung anschaut, seht ihr, dass der Center ganz schnell mit dem Kopf nickt, kurz bevor er den Ball snappt, und dieses Nicken oder Nodding, wie die Amerikaner sagen, des Kopfes, verleitet die Defensive Line, besonders die Inside, die Tackles dazu, ins Offside zu springen. Aber das ist natürlich verboten. Du darfst nicht in irgendeiner Form den Defender beeinflussen. Und das ist ein kleiner Trick, da gibt's auch das Squeezen des Balles, die Nase vom Ball kurz mal nach oben so ein bisschen bewegen. Da haben die Center einiges in der Trickkiste. Ob das jetzt der richtige Moment war, wo man wirklich, ja, wie du sagst, die Two-Minute-Warning vor der Tür hat. Natürlich 2. und 4 hättest du einen cheapen und einfachen First Down bekommen. Aber ich glaube, da haben die Raiders um die Ecke gedacht und da auch ihr Center, weil das war natürlich eine Sache, die kennen die Schiedsrichter, die achten auf. Ich bin extra zurück, habe mir mehrere Drives angeschaut und er macht das sonst nie. Also ich habe mir das natürlich nicht so leicht gemacht. Ich bin natürlich zurück, habe geschaut, hat der eine Angewohnheit, den Kopf zu bewegen hin und her, besonders in der Art und Weise, wie er es da macht, und das macht er nicht. Und natürlich, der Umpire sitzt da drüber, das ist der Schiedsrichter, der ganz dicht an der Line normale steht oder auf jeden Fall da hinschaut, je nachdem, wo er sich positioniert, der ist genau jemand, der auf sowas achtet und der sieht natürlich sofort diesen Pokertrick, den der junge Mann probierte. Und ich war auch erst gedacht, oh Mann, jetzt Dallas, ein easy first down abgeben, ist ärgerlich in dieser Situation und dann ist das ein Foul gegen sie. Und erst im Replay konnte ich sehen, was da wirklich passiert ist.
Also es geht also in der Offensive Line, man sieht's ja manchmal in diesen super Slow-Mos, das ist nur so ein ganz kurzes Zucken von einem Guard. Also du kannst auch keine schnelle Handbewegung machen, hochkommen natürlich sowieso nicht. Aber diese leichtesten Bewegungen, und das kann der Center halt auch machen, der könnte ja auch mit seiner anderen Hand, mit der er nicht snappt, irgendwie eine Bewegung machen oder mit seinem Kopf in dem Fall. Also alles nur um die in dem Moment, wo das Startsignal, die Cadence vom Quarterback kommt, die Defense dazu zu bringen, zu springen und beim 2. und 4 dann für einen easy First Down zu sorgen. Hat nicht geklappt. Wie gesagt, ich habe es nicht ganz verstanden, weil in der Situation hätte ich eher gesagt, okay, lass uns ganz in Ruhe die Two-Minute-Warning mitnehmen, ganz in Ruhe überlegen, wie kann ich jetzt die aus diesen 2. und 4 vielleicht auch, wenn es ein 3. und kurz danach wird, aber auf jeden Fall den First Down machen, weil es sind da dann nur noch 2 Minuten zu spielen. Die Cowboys haben zwar auch noch 2 Timeouts, aber die kannst du denen auf jeden Fall wegnehmen, bevor du das entsprechende Field Goal dann schießt. Vielleicht machst du sogar noch einen First Down und kannst das Field Goal mit auslaufender Uhr spielen. Aber das Ende vom Lied hier ist 2. und 10. Es gibt einen kurzen Pass auf Renfro, dann ist es 3. und 3. Dann versuchen sie nochmal zu werfen, der Ball ist incomplete. Das Ende vom Lied ist, dass du ein 55-Yard-Field-Goal schießen musst, ja. Was natürlich auch schon eine ziemliche Herausforderung ist. Also alles über 50, wissen wir, ist kein Selbstgänger mehr. Ja, das ist schon richtig hart. Das machen sie zwar, aber das viel Schlimmere ist eigentlich in der ganzen Geschichte, dass sie dadurch noch 1:57 auf der Uhr lassen für Dak Prescott und die Cowboys Offense und die Cowboys auch noch 2 Timeouts, wie gesagt, haben. Also das war meiner Meinung nach eine Situation, wo die Raiders schon sehr viel früher dafür hätten sorgen können, dass A, vielleicht weniger Zeit bleibt oder sie vielleicht sogar mit auslaufender Uhr das Spiel schon in der regulären Spielzeit entscheiden. So schafft es Dallas noch mit einem schönen Drive den Ausgleich in die Overtime zum 33-33 zu erzielen. Aber es gibt noch ein bisschen Drama in der Overtime, Schuhan, wo dann die Dallas Cowboys glaube ich, erst am Ball sind, dann aber keinen signifikanten Raumgewinn machen können, beziehungsweise Punkte. Und dann die Raiders den Ball bewegen und in Field Goal Range sind. Und dann wird aber irgendwie gefühlt 17 Mal gekickt. Was ist passiert?
Ja, schließt sich genau an dieses schlechte Game-Management, was da kurz vor der Two-Minute-Warning passiert ist. Aber hier hast du natürlich die Line-Up für ein 34-Yard-Field-Goal, um alles klar zu machen. Und dann haben wir einen False-Start von Brandon Parker, Nummer 75 der Raiders. Jetzt stell dir mal vor, das wäre ein 54-Yarder gewesen und das jetzt kriegst du einen False-Start. Also sie haben noch Glück im Unglück, dass sie einen 34-Manageable-Kick haben. Aber dass Parker da überhaupt sich bewegt zu früh, ist natürlich wieder typisch für die Raiders in dieser Saison. Aber dann machen es die Cowboys ihnen nach. Dann wird aus dem 34-Yard-Field-Goal 39-Yard-Field-Goal im nächsten Anlauf. Und dann hast du den Neutral-Zone-Infraction von CJ Goodwin von den Cowboys, die Nummer 29, der penetrant immer zu früh über die Edge startet. Da pfeifen die Schiedsrichter übrigens ab, also einer, wir nennen das unimpeded to the kicker, also wenn die Schiedsrichter zum Beispiel einen freien Rusher sehen, der die Neutral Zone attackiert und in eine Neutral Zone Infraction macht, könnte man ja sagen, okay, wenn der Ball gesnappt wird, wäre das ein Free Play, erinnert ihr euch, das haben wir in den letzten Wochen erzählt, wenn aber ein Defender unberührt auf den Quarterback oder in dem Fall den Kicker läuft, wird der Spielzug abgepfiffen ohne Kontakt des Defenders mit irgendjemandem. Also das passiert hier beim zweiten Versuch. Also wird der 39-Yarder nach dem ersten Foul der Raiders wieder ein 34-Yarder. Übrigens bei diesem 39-Yarder kickt der Kicker der Raiders den Ball und macht einen Doink, schießt den Ball an die Stange. Ärgerlich für die Cowboys. Dann gibt's einen neuen Versuch, wieder zurück, 5 Yards, 34 Yard Field Goal. Und dann haben wir wieder eine Neutral Zone Infraction, wieder eine unimpeded to the kicker von 29 Goodwin. Und dann wird's natürlich ein Chipshot, weil dann nimmst du wieder 5 Yards gegen Dallas. Und dann, lassen sich die Raiders natürlich nicht nehmen. Aber interessant zu sehen, dieses Drama, dieses Hin und Her. Ich habe da auf der Tribüne gesehen, haben sie die Leute eingeblendet, die stehen, wieder zurückfallen in den Sitz. Stehen, wieder zurückfallen in den Sitz. Also das war eine witzige Szene. Aber ganz ehrlich, dieses erste False Start von Parker, dem Offensive Tackle der Raiders, das kann dir das Genick brechen, wenn das ein echt langes Field Goal ist.
Ja, ganz gefährlich. Also ganz interessant fand ich auch die Situation durch dieses letzte Strafe der Cowboys, haben die Raiders ja ein First and Ten, sagen sich aber, nee, ist uns vollkommen egal, ob das jetzt hier ein First and Ten ist, wir gehen kein Risiko mehr ein, wir stellen uns hin, kicken das Ding, fahren nach Hause. So, das war, dann fand ich eigentlich ganz interessant. Und was uns auch aufgefallen ist, als wir uns das genauer angeguckt haben, Schuhan, normalerweise hast du ja, wenn jetzt der Ball an der 20-Yard-Linie liegt, ja, dann rechnest du ja bei einer Field-Goal-Distanz immer aus, okay, du hast noch die 10 Yards von der Endzone, also 30, plus 7 Yards, wie der Ball nach hinten gesnappt wird. Jetzt haben wir hier aber gesehen, in einigen Situationen, dass der Ball sehr viel weiter nach hinten gesnappt wird, also in dem Fall sogar 9 Yards von den Raiders. Das ist natürlich bei Field-Goals, wenn du näher dran bist, weil sonst würde man sagen, hey, wieso gehst du denn noch weiter zurück? Da musst du ja noch weiter kicken. Aber bei den Field Goals, die relativ nah dran sind, also sagen wir mal jetzt unter 40 Yards, kann man das machen. Aber bei den etwas weiteren Field Goals, da musst du wirklich so, also da müssen die 7 Yards oder 7,5 Yards, was auch immer deine Vorgabe ist in deinen Special Teams, die müssen dann schon eingehalten werden, weil da zählt jeder Zentimeter, oder? Warum geht man da 9 Yards nach hinten? Was für einen Vorteil hat man dadurch?
Ja, das ist mir auch neu. Also ich mache mal 7,5 Yards bei mir. Ich weiß, dass das natürlich sicherlich eine Grauzone ist, wo jeder Special Teams Coach oder Head Coach seine Vorliebe hat. Also ich kenne auch 8 Yards. 9 Yards war schon ziemlich weit, besonders bei einem Field Goal. Aber es geht immer darum, dass du eben die Distanz auch schaffst. Und natürlich, wenn du 9 Yards weg bist, da hast du vielleicht ein bisschen mehr Zeit, den Ball wegzukriegen. Aber natürlich wird der Ball auch flacher geschossen, je weiter du weg bist vom Goalpost. Also das hat viele Gründe. Du musst eben doch unter den Ball kommen. Ich bin eben ein Verfechter von 7,5 Yards. Da habe ich gute Erfahrungen mit. Alles darunter bist du zu nah dran, weil die Leute werden ja versuchen, über die Mitte den Ball auch zu blocken. Und da sind ja bis zu Leute, die 2 Meter groß sind. Wenn die hochspringen, dann musst du da echt Luft unter den Ball packen. Das ist immer Auslegungssache. Ich kenne Teams, die kicken von 7 oder 8 und gehen dann aber auch zurück zu 9 bei langen Field Goals, aber ganz selten. Und das ist mir gar nicht aufgefallen in der NFL, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich eigentlich immer so 8 oder 7 gesehen. Aber das ist jetzt so mein Gefühl. Ja, mir fiel das nur jetzt hier auf, in dem Moment, dass der arg weit weg war. Aber vielleicht ist es Standard in der NFL. Das kann die neue Regelung sein, dass ja ein PAT zum Beispiel auch Field Goal ist eigentlich. Früher war der ja von einer 2-Yard-Linie oder 3-Yard-Linie. Ja, da war es vielleicht dann nach meinem Empfinden immer so 7 Yards. Vielleicht ist es an mir vorbei, dass sie durch dieses Kicken eines Field Goals eigentlich jetzt immer durch die Distanz, es gibt ja den klassischen PAT, Extra Point After Touchdown, eigentlich nicht mehr, der über Jahrzehnte gespielt wurde. Jetzt sind alles Field Goal Range. Und von daher, denke ich mal, haben sie da vielleicht adjusted. Da wird auch viel Research betrieben. Die schauen sich das an, die sagen sich, okay, wir haben sowieso sehr starke Kicker. Diese 1-2 Yards machen keinen Unterschied, aber die machen vielleicht in der Elevation des Balls einen riesen Unterschied, machen einen Unterschied von der Zeit. Das sind alles so Dinge, die sich uns nicht erschließen, weil wir uns damit ja nicht so detailliert beschäftigen.
Aber die NFL macht das sehr. Ich kann mich auch noch selbst an eine Zeit in der NFL Europe erinnern, 95. Da standen wir also alle immer mit der Stoppuhr. Die Zeit zwischen Snap, Hold und Kick, die darf nicht, was ist das, 1,5 oder 1,6? Also darf nicht da drüber sein, weil dann ausreichend Zeit ist für den Outside Rusher, wenn er von außen kommt, den Weg zurückzulegen und vor den Ball zu springen. Also du brauchst eine ganz bestimmte Zeit, die du einhalten musst. Wenn du jetzt ein Yard weiter hinten bist, gewinnst du vielleicht ein paar Zehntelsekunden. Das kann der eine Grund sein, was du angesprochen hast. Und das zweite natürlich, dass die Jungs in den A- und B-Gaps, wenn die dann hochspringen, dass der Ball dann vielleicht schon eine gewisse Höhe erreicht hat und dann auch eben nicht mehr entsprechend geblockt werden kann. Also ganz interessant auf jeden Fall die Situation. Gut, nochmal ein schönes Overtime-Drama. Ich habe auch immer wieder gedacht so, nee, was ist jetzt los? Jetzt ist wieder noch ein Kick. Jetzt haut er das Ding an den Pfosten und dann war wieder eine Strafe. Also das war schon sehr dramatisch. Also sollte man sich auf jeden Fall nochmal angucken. War ein tolles Spiel zwischen den Raiders und den Cowboys. Wir machen weiter mit den Tennessee Titans und den New England Patriots. Ich hatte das große Glück mit dem Stefan Grothoff am Sonntag dieses Spiel für den NFL Game Pass zu kommentieren. Und das war natürlich eine Situation, wo die Titans unglaublich geschwächt in das Spiel gegangen sind. Die Patriots aktuell the hottest team in the NFL, beast on defense. Aber wir haben uns mal gesagt, wir nehmen uns mal eine Sequenz raus aus dem Spiel, um einfach auch mal zu zeigen, warum die Patriots so erfolgreich aktuell sind und jetzt ja mit 6 Spielen in Folge auf der Siegestraße sind, was auch wirklich eine Menge mit der Defense zu tun hat, muss man ganz klar sagen. Wir sind in dem Spiel im 4. Quarter und es sind noch 13 Minuten und 41 Sekunden zu spielen, also 4. Quarter, 13:41. Und die Tennessee Titans sind an der 5-Yard-Line der Patriots. Es steht 13:26 für die Patriots, also eine ganz wichtige Situation für die Titans Offense, hier den Anschluss-Touchdown zu machen. Aber die Patriots Defense hat etwas dagegen und legt einen großartigen 4-Down-Goal-Line-Stand hin. Der erste Down, First and Goal, 5-Yard-Line, war ein Lauf auf Dante Foreman, den sie relativ, man nennt das immer swallowed up, also da ist nicht viel Push entstanden in der Offensive Line. Da haben sie versucht, geht da vielleicht was mit dem Lauf? Aber interessant, also haben sie auch für null sofort wieder gestoppt. Das heißt, der Second and Goal war dann schon interessanter. Und da ging es in einen Sprint-Out. Ja, da ist dann Ryan Tannehill nach außen gelaufen. Und wir haben so eine Art Flat-Konzept. Aber was ist da passiert schon? Warum? Wie haben die Patriots das in der Situation verteidigt?
Ich würde ganz schnell nochmal zum ersten Down gehen wollen, ganz kurz, einfach um mal anzuerkennen, was Jalen Mills da macht, der Cornerback der Patriots, weil du hast Tight End Wing auf der Rückseite vom Play, ist ein Inside Zone gewesen und schaut euch das mal an, wie super der diesen Spielzug squeeze, wie sagen wir, er nimmt Luft aus dem Play raus, hat die Augen im richtigen Spot, sieht, dass sein Mann, den er covern muss, blockt, der Wing, da ist also kein Wide Receiver außen und dann haben wir so eine Art, wir reden über Force, also wer forciert das Spielzug als erster am Punkt der Attacke. Das ist so ein Cloud, so vor Cornerback Force. Er ist der Erste, der einen Tackle machen muss und da kommt der Running Back zurück zu ihm und macht einen super schönen Tackle. Nur mal so für euch, schaut euch das an, dass der Spielzug zurück bounced sozusagen und der Cutback-Player ist in dem Fall der Cornerback. Das fing schon mal ganz gut aus. Dann im Second and Goal, haben wir dann ein Empty Set von Tennessee. Du hast also die Offensive Line. Dann hast du hinter den Offensive Tackles zwei Spieler, die sich hinstellen. Und dann hast du so eine Art 3-by-1-Situation. Unterer Bildschirmrand hast du drei, oben hast du zwei. Interessanterweise zur rechten Seite von Tannehill hast du einen Offensive Lineman als Hip-Mann oder Wing-Mann. Hip ist ja eigentlich, Wing wäre am Tight End, jetzt ist ein Tackle, ist ein Hip-Mann. Das ist die Nummer 61 von Tennessee. Da telegrafieren sie es schon so ein bisschen, weil der müsste angemeldet werden als potenzieller Fänger. Der ist aber in dem Fall dafür da, diesen Sprintout Max, den du angesprochen hast, zu protecten. Das heißt, der Tannehill läuft nach rechts und probiert so eine Art Sprintout Option Play, nennt man das, oder Sprintout, nennen wir das mal ganz simpel. Das ist ein Play, was alle in der NFL spielen. Und der Mann am Point of Attack oder der Mann, der die Pressure handeln soll, ist eben ein Offensive Lineman. Sehr smart eigentlich. Was ich cool fand, war, dass die New England Patriots nicht wie erwartet in Man-Coverage sind, sondern die New England Patriots in so einer Art Zone-Coverage an der Goal-Line sind. Das ist eine Coverage, die spielen wir auch, das nennt man Zorro-Coverage. Und Kyle Van Noy sitzt über dem Nummer 2 Receiver. Das ist in dem Fall der Running Back von Tennessee. Ja, die Nummer 7, wer war das? Das ist
Dante Foreman. Ja.
Dante Foreman und du hast ganz außen die Nummer 85, einen etwas größeren Spieler. Und dann hast du diese Sprint-Out-Action Richtung die Unterseite des Bildschirms und du siehst, wie der Einzel-Receiver, die 85 von Tennessee, hart nach innen läuft. Das ist ganz klar so eine Art Pick-Play. Sie wollen versuchen, Van Noy sozusagen abzuschütteln von der Nummer 2, den inneren Receiver, weil sie ja Man-Coverage erwartet, aber Cover Zero sozusagen. Aber New England tut ihnen den Gefallen nicht. Du siehst ganz toll, wie der Cornerback den Nummer 1 Receiver gehen lässt. Van Noy sieht ihn nach innen kommen, rennt nicht mit der Quick-Out-Route von dem 2er Receiver, der probiert, am Hintern von dem Receiver sich sozusagen freizuschütteln von Van Noy. Aber New England tut ihnen den Gefallen nicht. Die spielen so eine Art Zone. Einser lässt der Cornerback gehen und dann ist Van Noy da und dann gibt's die Regel bei dieser Coverage, sobald dein Mann deklärt, was er macht, also sobald die Nummer 1 nach innen kommt auf so eine Art Slant oder Burst Route, dann lockst du den ab. Und Van Noy sieht man, wie er ihn greift und dann ist es seiner. Und in dem Moment, wo der Zweier nach außen läuft, in die Flat, in die kurze, nach außen zur Seitenlinie, ist der Cornerback da. Und der weiß jetzt, ist es seiner. Und dadurch haben die New England Patriots ganz genial diesen Sprint-Out-Pass. Das ist, wie gesagt, ist ein Pass oder Half-Roll. Ist nicht so richtig Sprint-Out, ist Half-Roll. Und sollte eigentlich, ich glaube, auf dem dritten oder vierten Step willst du den Ball werfen in die Flat zu dem Mann, der sich sozusagen den Defender abgeschüttelt hat, aber New England gibt ihnen das nicht und das ist wirklich toll zu sehen und du hast McCourty in der Mitte, der sitzt wirklich ein Spieler in der Goal-Line in der Mitte und over the top der Formation, das wird noch wichtig für das nächste Play, dass da noch jemand sitzt, aber grundsätzlich ist da keiner in Man-Coverage, das ist alles Pattern-Match nennen wir das, wir matchen Passrouten, die laufen eine bestimmte Combo und das dadurch kommt eine gewisse Reaktion der Defense und der Pass-Defender und das haben die richtig gut gespielt und Van Noy schlägt den Ball weg. Wir haben ja über ihn letzte Woche gesprochen, das ist eben ein höchst intelligenter Spieler, deswegen hat er die Kategorie Jimmys and Joes bei uns auch gemacht, weil er ein spezieller Spieler ist und der macht da ein tolles Play.
Ja, vor allen Dingen, wenn du überlegst, normalerweise bei so Pick-Plays ist es ja so, dass der Spieler, der von außen kommt, mehr oder weniger eigentlich stehen bleibt. Aber Michael Pruitt ist ja sozusagen, er geht ja nach innen, startet dann aber wieder los, um dann noch tief in die Endzone zu kommen. Und das dann sozusagen zu übernehmen, die Route, wie du sagst, in dem Moment kommt, wo er reinkommt, von Kyle Vannoy ihn zu übernehmen und dann so eng zu covern und dann auch ohne eine Pass-Interference den Ball abzuwehren. Also das war ein gutes Konzept von den Titans, aber wirklich hervorragend verteidigt in allen Phasen des Spielzugs von den Patriots. Gehen wir mal in den dritten Down. Und das war für mich eigentlich so der ausschlaggebende Down, wo ich gesagt habe, also da müssen wir drüber reden in Money Downs, als ich das gesehen habe. Da gab es in der Live-Übertragung gar keine Wiederholung, aber ich habe das im Live-Play gesehen und war total begeistert. Also die Titans sind in einem 13 Personnel, das haben wir vorhin schon gehört, also drei Titans und ein Running Back, laufen wieder mit Dante Foreman über die linke Seite, wo auch ein Titan steht, und es geht auch ein kleines Fenster auf, ja, also Dante Foreman setzt erst ein bisschen Outside an, haut dann aber den linken Fuß im Boden und will wirklich ganz gerade durch das Fenster gehen, und das ist auch da, doch da kommt auf der Safety-Position Devin McCourty mit Vollgas, wirklich mit Vollgas runter und trifft Dante Foreman direkt in dem Gap an der 2-Yard-Linie, stoppt sofort den Forward Progress und also ein Monster-Hit von einem Safety. Schuan, wie wichtig ist es, wenn du mit einem Safety spielst, ist ja eigentlich jetzt, sag ich mal, im Run-Fit-Scheme nicht immer sozusagen, hat ja kein Gap, was ihm gehört. Aber wie wichtig ist er als so ein Alley-Player, als jemand, der da runterkommt und so eine Hits setzt? Das war doch der Hammer, oder?
Ja, auch besonders, weil er auch nicht so ein mächtig großer Spieler ist, aber er ist eben höchst intelligent. Und da kommt wieder zu tragen, dass die Patriots in dieser Zone-Coverage in der Endzone waren. Das heißt, McCourty ist nicht assigned einem bestimmten Spieler. Das heißt, er kann free roaming, wie die Amerikaner, er kann frei sich gestalten. Und dann hast du dieses Play, das war ein Stretch Play, ein Outside Stretch Play, wo die Titans probieren, durch diese Bewegung in der Offensive Line, dass sie dann sozusagen sich dann so sozusagen Seams öffnen. Und wie du sagst, da gab es eine große Seam, wo dann auch der Foreman das sieht und sofort den Downhill Cut macht. Und dann ist McCourty aber höchst diszipliniert, nimmt diese Alley, nennt man das, Inside Out, sagen wir immer, du willst die nächste Hüfte anvisieren, und dann macht er das mit der nötigen Autorität. Also er kommt und schmeißt seinen kleinen Buddy, seinen kleinen Körper da rein und stoppt den Foreman in seinen Tracks. Das ist interessant zu sehen, dass Tennessee, das ist sicherlich ein Derrick Henry Play eigentlich, und da würde das auch anders aussehen. Aber in dem Fall ist es Foreman, und McCourty macht dann einen mega Tackle, ist höchst diszipliniert und macht dann super, super Tackle und macht alles richtig. Kontakt, run your feet, uproot the guy, all die Sachen, die so wichtig sind bei dieser Technik. Aber ganz wichtig ist, dass du dieses Play nicht überläufst, sondern dass du wirklich einen perfekten Winkel hast, und das hat er. Und das war, ja, gebe ich dir recht, höchst beeindruckend, wie er diesen Ball stoppt, weil dieses Play stoppt McCourty und kein anderer.
Ja, was auch noch ganz interessant ist, da gibt es noch den Jawan Bentley, den eigentlichen Linebacker. Das wäre ja eigentlich so gefühlt derjenige, der bei so einem Stretchplay so ein bisschen das Bild des Runningbacks spiegelt und dann den Lineback auch in dem Gap trifft. Der wird aber volles Programm weggekantet von dem rechten Guard, steht aber dann wieder auf und ist sozusagen auch sofort die Nummer 2 am Ball. Ja, also das ist der Hustle. Das ist so, es reicht nicht, dass einer in der Defense ein Play macht oder Hustle. Du hast halt wirklich alle, auch ein Matt Judon, der von der Backside kommt, hat so viel Penetration, drückt so weit, squeezed, drückt alles zusammen. Also es ist immer so eine Gemeinschaftsarbeit, und gerade bei so einem Stretch-Play, dass du dich nicht nach ganz weit nach außen blocken lässt, damit riesige Fenster entstehen, sondern es entstehen kleine Fenster und die kann dann jemand füllen. In dem Fall war es Devin McCourty. Aber wie gesagt, ich habe diesen Hit live gesehen und dachte so, wow, was war das denn? Das ging blitzschnell und leider, wie gesagt, keine Wiederholung in der Übertragung. Aber da habe ich gesagt, das gucken wir uns nochmal in Zeitlupe an und präsentieren euch das nochmal. Somit ist es dann vierter Versuch. Es ist viertes Quarter, also bei einem Stand von 13-26 kann man nachvollziehen, dass die Tennessee Titans hier nicht auf den Field Goal gehen, sondern versuchen hier einen Touchdown zu machen zum 20-26. Und dann kommt der vierte Versuch, der ausgespielt wird. Und das ist dann wiederum so ein Naked Bootleg, also mit einem angetäuschten Lauf über die linke Seite läuft dann Ryan Tannehill nach rechts raus. Und man hat ja so eine, ja, man muss mal dazu sagen, die Receiver, also es haben ja einige gefehlt. Und Julio Jones ist nicht dabei, AJ Brown ist nicht dabei. So, das heißt, du hast einen Cody Hollister, der vom Practice Squad hochgekommen ist und da entsprechend jetzt auf dem Feld steht. Aber du hast ihn halt im Prinzip am Ende der Endzone hast du ihn offen. In dieser Naked-Combo hast du einen Receiver, haben wir auch schon mal drüber gesprochen in den letzten Wochen, der unter der Linie rauskommt, so eine Under-Route. Und auch hier nehmen die Patriots die Receiver super auf. Aber Devin McCourty ist wieder derjenige, der so ein bisschen in der Twilight, so in der Mitte der Endzone rumhängt und im Prinzip nach vorne kommen kann, nach hinten gehen kann. Das, auch in der Situation hat Devin McCourty das super gespielt, Schuan, und schafft es ja sogar dann noch, den Ball zu deflecten. Also wirklich großartig verteidigt, sowohl die flachen Routen als auch die Backside-Drag-Route, die von Cody Hollister gekommen ist, oder?
Ja, McCourty sitzt eben in der Mitte der Formation und er hat grundsätzlich erstmal die Mitte freizuhalten und übernimmt Receiver, die sozusagen über die Mitte laufen. Jetzt sieht er aber am Bootleg, und beim Bootleg attackiert die Offense nicht das ganze Feld, sondern nur einen bestimmten Teil. Da die Seite, wo der Quarterback hinläuft, ist die Seite, die attackiert wird. Das heißt, es gab nicht eine nach innen in eine Inside-Release-Bedrohung für McCourty. Das heißt, in dem Moment ist er frei. Und jetzt liest er die Augen vom Quarterback. Und was er toll macht, ist, er bringt sich sozusagen in Position zwischen dem anvisierten Receiver, dem Jungen aus dem Practice Squad, und der den Jackson abgeschüttet hatte, den Spieler, der für ihn verantwortlich war, und sitzt sozusagen in der Passing Lane. Und das ist sozusagen auch seine Aufgabe. Und dann tippt er den Ball, und Jackson kann dann sozusagen diesen getippten Ball intercepten und sozusagen den Spielzug killen. Aber sehr schön ist zu sehen, Pre-Snap, wie beide Cornerbacks Outside Leverage haben, also mit Außenaufstellung auf die Nummer 1 Receiver sind. An der Goal-Line ist das immer ein Indikator, dass das nicht Man-Coverage ist. Das ist irgendeine Art von Zone-Coverage. Und das war für mich der Schlüssel, das zu sehen. Und dann bin ich zurück und habe mir die alle angeguckt. Und da gehen viele Mechanismen greifen da. Wie gesagt, wie ich sagte, es gibt Regeln für die Defense. Inside von 1 muss der Defender auf dem Slot-Receiver den locken. Der Cornerback hat in dem Fall war das Phillips, hatte dann die Flat, und wie gesagt, das sind also Mechanismen, die reintreten, eingreifen dann, und das Coole an New England ist zu sehen, wie verdammt diszipliniert die Spieler sind und das umsetzen. McCourty könnte natürlich auch überreagieren und den Quarterback probieren zu pressuren, nach vorne rennen, aber nein, der ist so schlau, der schaut, wer von den Receivern ist denn der nach innen bendet. Noch ganz wichtig, Max, zu wissen ist für euch da draußen, auch für alle anderen, meistens in so einem Passing Routes gibt es einen, der die Endline attackiert. Einer der Receiver wird immer die Endline attackieren. Wenn es jetzt kein Sprintout ist, ist meistens auch immer einer, der zum Goalpost geht. Also das sind so Landmarks, die wir probieren zu protecten als Defense. Und McCourty macht das super, schaut sich das Bild an, sieht dann diesen den Receiver an der Endline nach innen kommen. Alle anderen rennen ja nach außen mit Tannehill mit zu diesem Sprintout. Und das sieht er, bringt sich in Position, tippt den Ball. Einfach geil.
Ja, super. Also vor allen Dingen, das Ding ist ja auch, dadurch, dass da hinten natürlich kein Platz mehr ist, kannst du auch nicht sagen, okay, ich werfe jetzt mal einfach über den Devin McCourty rüber und der Hinterfänger, weil Cody Hollister war frei. Also Tannehill hat die richtige Entscheidung getroffen, aber dadurch, dass da eben genau in dieser Twilight Zone hängt, kannst du den Ball nicht an ihm vorbeiwerfen, kannst ihn nicht rüberwerfen. Und der Riesenvorteil natürlich für die Patriots ist nicht nur, dass es ein Incomplete Pass ist, sondern dass es eine Interception ist, weil sonst wäre der Ball jetzt für New England an der 2-Yard-Linie, wo sie einen First Down hätten. So haben sie einen Touchback und der Ball kommt auf die 20-Yard-Linie. Also Best Outcome für so einen vierten Versuch, den die Defense gespielt hat in der Endzone. Normalerweise sagen wir immer, fangen den Ball nicht auf dem vierten Down, weil gerade bei dem tiefen Ball kann es in einem Punt gleichkommen, weil beim Incomplete Pass wird der Ball auf die ursprüngliche Position wieder zurückgelegt, aber in dem Fall natürlich ganz hervorragend. Es gibt ein super Standbild, wo Ryan Tannehill gerade wirft, und wir haben ja gerade über Disziplin und Hustle und Swarm und so weiter gesprochen. Oben im Bild ist, am Bildrand stehen 5 Offense-Spieler der Titans und gucken alle nach unten, und die gesamte Defense der Patriots ist auf der unteren Feldhälfte, da wo der Ball ist. Und das macht den Unterschied. Die Räume werden so wahnsinnig eng. Diese ganzen flachen Receiver, da gibt's drei, theoretisch gibt's drei Anspielstationen für Tannehill, aber es gibt 5 Verteidiger, die praktisch genau. ein Yard vor der Endzone stehen, ja. Du hast also gar keine Chance, den kurzen Ball zu werfen. Du hast gar keine Chance, den Ball selber zu laufen. Ja, du, also, das kannst du aber auch nur mit der Anzahl, mit der Quantität der Spieler machen. Und das ist echt Wahnsinn, dass sozusagen alle auf der Seite des Balles sind in so einem Spiel, der gerade mal 3 Sekunden läuft, ne? Also, das ist schon echt faszinierend zu sehen. Super, wir machen weiter. Das hat also viel Spaß gemacht, diesen Goal-Line-Stand sich mal anzugucken. Wir haben ja auch schon gerade so ein bisschen über die Special Teams gesprochen in dem Spiel zwischen den Raiders und den Cowboys. Und wir haben aber noch eine Special Teams-Situation aus dem Monday Night Football, was heute Nacht gelaufen ist. Ich will ja nichts sagen, Schuan, aber du darfst mich heute gerne das Orakel nennen. Ja, ich habe gestern in der Live-Sendung gesagt, das Spiel geht 17-14 für Washington aus. Für die Washingtons, wie Kutsche immer so gerne genau. sagt. Washingtons. Und es ist auch fast so ausgegangen. 15-17. Also konnte mich einfach.
Aber wir waren alle nah dran. Also haben nicht alle gesagt, Washington gewinnt, aber du warst wirklich ganz nah dran und hättest mal drauf wetten sollen, hä?
Ja, definitiv. Das würde ich mal machen. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende dieses Spiels, sondern gerade in der Situation kurz vor der Halbzeit. Also zweites Quarter, noch 56 Sekunden zu spielen. Und es steht 7-9 für Washington, weil sie gerade einen Touchdown gemacht haben. Und man stellt sich dann auch für den PAT, den Point After Touchdown, der ja eigentlich ein Chipshot ist, obwohl jetzt, wie du vorhin schon gesagt hast, der Ball weiter hinten gelegt, nach hinten gelegt worden ist bei diesem PAT und dadurch auch einige Mal daneben gehen. Also das sieht man halt immer häufiger. Aber in der Situation ist es tatsächlich so, dass da irgendwas mit der Protection nicht gestimmt hat, weil Richard Green kommt durch, blockt den Ball, nimmt den Ball auf und läuft ihn dann als Defensive Lineman bis in die Endzone zurück für einen Try. Juan, was ist denn, das kann ja eigentlich passieren. Also eine von den Dingen vielleicht, aber die Kombination aus allem, das sind Defensive Linemen, also normalerweise hast du beim geblockten Field Goal oder PAT so ein Scoop and Score DB, der den Ball aufnimmt und auch den Speed hat, das Ding zu Ende zu tragen, nach hinten zu tragen. Aber Defensive Lineman, das ist schon sehr ungewöhnlich, oder?
Ja, also meins auch, ich fand, da hat es auch den richtigen getroffen. Der hatte eine ganz empfindliche Roughing the Passer Strafe in dem Drive davor gehabt, die für auch höchst fraglich war. Also das ist ja mittlerweile ein Joke da in der NFL. Aber da hat er eine ganz dumme Strafe gehabt und dann siehst du ihn auch, wie er da leidet. Und dann hat er aber dann beim Extrapunkt, hat er dann so eine geile Szene, wo er dann das C-Gap rusht. Also wir, erinnert euch alle, wir haben gesagt, die NFL entschärft ja viele der Special-Teams-Situationen im Spiel wegen der Concussions, der Gehirnerschütterung. Und da gibt's jetzt die Regel 6-4. Du hast 6 potenzielle Rusher auf der rechten Seite, linke Seite, wo immer du willst. Und du hast 4 auf der anderen Seite des Centers. Die können in verschiedenen Variationen stehen. Die können off oder on sein. Sobald du ein Yard an der Line of Scrimmage bist, bist du ein potenzieller Rusher für die Schiedsrichter. Das ist ganz wichtig, weil ihr seht in diesem Play, da steht sehr wohl ein 7. Mann auf der Seite, aber der ist nach hinten versetzt und gilt nicht als Rusher. Rashaan Green macht das super, ist schön flach. Was Washington falsch macht, das ist der Spieler, der auf dieser Tight-End-Position sitzt beim Extrapunkt. Das ist in dem Fall ein Offensive Liner. Die Grundregel beim Extrapunkt ist immer, dass du deinen Inside-Gap protectest. Also das innere Gap zwischen dir und dem nächsten Offensive-Line-Spieler musst du protecten. Und dieser Spieler blockt aber nach außen. Dadurch entsteht sozusagen diese Crease, diese Seam, wo er durchkommen kann, der Rashaan Green, der das auch super macht, schön flach rauskommt, vielleicht noch ein bisschen Groll im Magen hat, dann hebt er seine Tatze raus und blockt diesen Ball. Und dann natürlich das Icing on the Cake ist, dass er diesen eigenen geforsten, blockten Ball, der in der Hälfte der Washington Redskins bleibt, den will er sich natürlich holen, hebt den auf und trägt den zurück zu einem Try. Das ist, so heißt diese 2 Points, die man bekommt, wenn man einen Extrapunkt zurückträgt. Und toller Spielzug und hat er gut gemacht und sich so ein bisschen rehabilitiert. Aber wie gesagt, Grundlage von allem ist, dass du sehr diszipliniert sein musst beim PAT. Du musst flach bleiben als jemand in der Offensive Line, der dann blockt und die Defender weghält. Du musst dein Inside Gap immer zuerst protecten. Und das sind so Dinge, so Fundamentals, die wir von Day One bei uns zum Beispiel coachen. Und es ist wieder mal interessant zu sehen, dass da ein bisschen geschlampt wurde bei Washington auf Seiten wenigstens der Spieler. Also ich weiß nicht, die werden sich schon das Richtige coachen. Aber das war natürlich, ja, das war technisch nicht sehr gut. Und so ein Ochse wie Green, der schießt da durch. Und dann sind die ja auch alle 2 Meter. Wa? Da kommen sie auch an so einen Kick ran.
Aber er hat auch ein bisschen Glück gehabt, dass der Ball sozusagen wieder zu ihm zurückspringt. Was ich doch ganz interessant und witzig fand, ist, dass DJ Reed so mehr oder weniger parallel gelaufen ist zu Green und so gewartet hat, ey, pitch mir den Ball, gib mir den Ball, pitch ihn mir zu. Aber der sagt, nö, den laufe ich selber. Und dann der Holder ist Tress Way, das ist eigentlich der Panther. Das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Der wurde auch mal mic'd up, das ist total cool. Also wer das noch nicht gesehen hat, sollte mal Tress Way mic'd up eingeben und den mal sich das mal anhören. Super witziger Typ mit der tollen Geschichte dazu. Also kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Der macht aber den Fehler, den Kardinalsfehler, wenn du versuchst, so einen Baum zu fällen, dass du den irgendwie an der Hüfte, an den Schultern oder sonst irgendwie versuchst festzuhalten. Nun ist der Panther auch nicht der gelernte Open-Field-Tackler, obwohl er das können muss, weil im Punt-Team kommt es auch ab und zu mal dazu, dass der Panther den Open-Field-Tackle machen muss. Aber den musst du doch direkt an den Fußgelenken attackieren und versuchen, so zu Fall zu bringen, weil oben rutscht doch direkt ab. Also der wird sich doch kein Millimeter davon abhalten lassen, wenn der Panther ihm also auf den Rücken springen würde, würde er doch mit gleicher Geschwindigkeit weiterlaufen, oder?
Genau. Wir sagen mal, no legs, no run. Also du willst immer bei so großen Leuten, die ihn, wir sagen mal, die großen Leute fallen tief. Und wer weiß, vielleicht fumbelt er den Ball, aber da kann er auf den Rücken springen oder auf Hüfthöhe. Das kannst du vergessen. Wie du sagst, ich gehe da schwer von aus, dass er den mit in die Endzone getragen hätte, weil die einfach beim Krafttraining sehr viel mehr Gewicht bewegen als das eines Panthers.
Also guckt euch mal Tress Way an, die Situation an. Tolles Play, ist ein Try, gibt 2 Punkte, ist eine der wenigen Situationen im Football, in der du Punkte machst und danach den Ball bekommst. Die andere Situation ist, wie bekannt, der Safety. Ja, also wieder was für die nächste Cocktailparty, könnt ihr das euch mitnehmen. Wir haben noch natürlich, also die Situation können wir hiermit abschließen. Wir können aber noch ein bisschen auf den Brainfart der Week eingehen, weil da haben wir auch was zugeschickt bekommen, und zwar von Thomas. Vielen Dank an Thomas, dass du uns das geschickt hast. Das ist immer toll, wenn wir von euch ein paar Szenen zugeschickt bekommen. Wir mussten noch tatsächlich ein bisschen suchen, bis wir sie dann im Spiel gefunden haben. Aber bevor wir dahin kommen, wir haben es aufgeteilt. Wir haben den Brainfart of the Week mal der Offensive Line gegönnt. Ja, weil wir haben viel Liebe für die Offensive Line schon. Das darf man nicht sagen. Wir zeigen der Offensive Line viel Liebe. Aber wenn sie Brainfart bringen, dann kann man den auch ruhig mal erwähnen. Und zwar haben wir den ersten Brainfart im Spiel Atlanta Falcons gegen Jacksonville Jaguars. Und wer sich das angucken möchte, das ist im zweiten Quarter mit 1:43 noch auf der Uhr. Juan, was ist denn da passiert, was uns ein bisschen amüsiert hat, muss man dazu sagen?
Ja, Jacksonville drückt und sie sind ja, glaube ich, in der Red Zone oder sehr, sehr nah an der gegnerischen Endzone. 2. Down versuchen jetzt einen schnellen Ball in die kurze Flat zu werfen zum Running Back, der, wenn er den Ball fängt, nach meinem Empfinden hätte sogar scoren können. Ja, und dann hast du Javon Taylor, der rechte Tackle von Jacksonville. Der Spielzug startet und Javon stellt sich hin und schaut auf seine Uhr und wartet auf den Bus. Also der steht auf und steht da wie an der Bushaltestelle. Der macht keinerlei Bewegung, nichts in Richtung, ich blocke jemanden. Man würde das Gefühl haben, er ist nicht in einem Footballspiel. Also das ist jemand, der von der Bank aufsteht und mal in die Runde guckt. Und das ist natürlich witzig als Zuschauer zu sehen, aber natürlich für den Quarterback ein Albtraum. Der dann den Ball auch, Trevor Lawrence kann diesen Ball auch nicht anbringen. Nochmal, da ist wieder diese kleine Difference. Wenn Taylor den Block macht, dann bringt er auch den Ball an auf den Running Back und dann ist das ein Touchdown. Also wenigstens an die 1-Yard-Line. Und durch diese Pressure in sein Gesicht ungeblockt kommt der Defensive End durch, weil Taylor guckt ja in die Luft. Und dann hast du natürlich ein 3. Down und dann endete das, glaube ich, im Endeffekt mit einem Field Goal. Aber das ist unheimlich ärgerlich und man fragt sich, was geht in dem Kopf dieses Mannes vor?
Was macht er denn? Hat er gedacht, das ist ein Vorstart oder das wird abgepfiffen oder er hat einen Pfiff gehört? Weil er steht ja wirklich auf und wie du sagst, guckt sich ein bisschen um und lässt einfach sein, ist Arbeitsverweigerung quasi schon, ne? Also ja. Lässt also, ihn einfach sein End einfach durch.
Wahnsinn. Ja, wie bei mir in Berlin, damals zur Schulzeit, der 44er Bus kommt. Jetzt aufstehen und gucken. Aber auf jeden Fall lustig eigentlich, aber natürlich katastrophal für Jacksonville. Aber hey, die Jacksonville Jaguars sind ja nun da für jede Überraschung. Auch die Coaches übrigens.
Also man kann ja auch immer über Trevor Lawrence, man kann ja auch viel diskutieren und hin und her, aber wenn du an solchen Szenen, das ist natürlich extrem, aber natürlich spielt die Offensive Line eine wahnsinnig wichtige Rolle, auch in dem Erfolg eines Quarterbacks. Wissen wir alle, ist auch ganz klar. Und man darf auch nicht vergessen, wenn die Offensive Line einen Fehler macht, dann hat meistens jemand anders ein richtiges Problem. Ja, das ist oft der Quarterback, das kann aber auch mal der Running Back sein, wenn da sozusagen ein Blocking-Assignment nicht funktioniert oder in der Passsituation die Protection nicht funktioniert, dann hat immer einer ein richtiges Problem. Deswegen nimmt die Offensive Line ja auch sehr groß und hat einen sehr hohen Anspruch und sehr viel Aufmerksamkeit, dass da keine Fehler passieren. Und deswegen ist es halt auch so selten, dass man das sieht. Aber ganz so selten ist es dann nämlich doch nicht, denn wir haben es gleich nochmal am gleichen Spieltag. In dem Spiel, was wir vorhin schon ein bisschen besprochen haben, Las Vegas Raiders gegen Dallas Cowboys, auch hier, ne, zweites Quarter, 6 Minuten 41 auf der Uhr. Wie gesagt, Thomas hat uns das per Instagram geschickt, da haben wir uns sehr, diesen Tipp haben wir uns sehr gefreut. Schuren, was ist denn da passiert bei der Offensive Line der Cowboys?
Ja, Tyron Smith macht ein bisschen mehr Action, also er scheint komplett verwirrt zu sein. Der Spielzug startet und du hast eben da den Outside Rusher, der eben da seine Ohren nach hinten pinnt und Dak Prescott attackieren will. Und Tyron Smith ist sicherlich einer der besten Offensive Tackle im Football, machen wir uns nichts vor. Das ist jetzt jemand, dem das ganz selten passiert. Und wir tun ja den Jungs auch Unrecht. Im Großteil des Spiels machen sie ja ihren Job. Aber wenn dann sowas passiert, wie bei Jacksonville oder jetzt in dem Fall ein sich nach innen drehen und am Endeffekt dann abklatschen mit deinem Offensive Guard, weil die enden beide in einer Position, wo sie sich anschauen. Sie drehen sich beide zueinander, reiben ihre Bellies aneinander und der Edge Rusher pressured Dak Prescott wieder, freier Rusher auf dem Quarterback. Sieht man selten in der NFL. Wir haben ja über Pass Protection schon letzte Woche gesprochen, wie essentiell wichtig es ist, dass der Quarterback da die Protection settet. Aber ich glaube, in beiden Fällen war die Protection gut gesettet. Das war einfach ein Brain Fart, deswegen die Kategorie von zwei jungen Menschen, die einfach in dem Fall überfordert war. Du siehst bei Tyron Smith sicherlich Aktion, der ist jetzt nicht so offensichtlich an der Bushaltestelle, aber der hat sicherlich nicht gewusst, ob er Inside oder Outside blocken muss, was ja auch abhängig ist vom Running Back vielleicht etc. Aber Jawan Taylor von Jacksonville, das war der komplette Ausfall. Aber Tyron Smith, verwunderlich, ja, Pro Bowler, guter Spieler.
Was halt so witzig war, ist, dass Guard und Tackle sich quasi gegenüberstehen und auch ein paar Sekunden gefühlt brauchen, bis sie realisieren, dass das nicht der Spieler ist, den ich blocken muss, weil sie sich wirklich direkt angucken. Also eine witzige Situation. Ja, so, ja. Du bist nicht der Defensive End, du bist nicht der Tackle. Nee. Also man kann nur dazu sagen, also das war tatsächlich so eine, ich gucke gerade noch mal drauf, das ist tatsächlich so eine Empty-Formation. Und du hast 4 Receiver bei Dallas oben auf der rechten Seite der Offense. Und es könnte auch, also es ist ein Wide Receiver Screen angesetzt, aber Dak Prescott will den gar nicht schmeißen, sondern er will sozusagen nur den Screen zeigen und dann ein paar von den vertikalen Routen, die dahinter gehen, dann werfen. Wenn es ein Screen wäre, könnte man überlegen, okay, der sieht einen weiten Outside Rusher und möchte jetzt in Richtung Screen sich noch reinarbeiten. Aber ich glaube, dass in der Situation du das so natürlich nicht spielen kannst, weil wenn Dak Prescott eine mehrere Optionen hat, wo er den Ball eine Progression hat, dann brauchst du auch eine absolute saubere Protection. Du hast auch keinen Running Back im Backfield, also du bist big on big, du bist in der Empty, du bist mit dem Tackle auf dem End auf einer Insel, da gibt's gar keine Diskussion. Also hat er sich den Orden von der Footballerei von Money Downs Brainfart of the Week verdient. Wir schicken ihm den rüber und dann muss er den auch beim nächsten Spiel tragen. Also vielen Dank, Thomas, dafür, dass du uns das geschickt hast. Wir finden das immer super, wenn es da so Situationen gibt. Natürlich sieht man das oft, wenn der Quarterback so einen Fehler macht oder auch der Receiver. Und es gab einige Brainfarts. Ja, also Denken wir mal an die Eagles, da ist auch einiges schiefgelaufen. Denken wir mal an Lamar Jackson von den Ravens, da ist auch einiges schiefgelaufen, wo man auch jetzt sagt, okay, da, diese Kategorie könnten wir jede Woche für Woche füllen, aber wir fanden es einfach so extrem witzig, dass diese beiden Dinge in der Offensive Line passiert sind. Das war schon sehr extrem. Ja. Einen haben wir noch, und zwar Jimmy St. Joe's, machen wir ja auch sehr gerne. Und da haben wir uns jetzt mal gestern, weil ich finde, wir haben gestern in der Footballerei in der Live-Sendung über ihn gesprochen, weil wir auch ein bisschen über MVPs und Defense-MVP und Offense-MVP und Rookies und so weiter gesprochen haben. Micah Parsons, Schwan, ja, es ist wieder ein Dallas Cowboy. Das liegt aber nicht an dir, das habe ich vorgeschlagen, dass wir das machen. Aber der ist so eine Maschine, oder? Also mal jetzt unabhängig von dem, wir können noch ein bisschen was erzählen, was er gemacht hat in der Highschool. Hat er nicht nur Defense gespielt, also Defensive End gespielt, sondern auch Running Back, hat in seinem letzten Jahr 1239 Yards erlaufen mit 27 Touchdowns und gleichzeitig noch 9,5 Sacks und eine Interception. Also der ist ein Spieler, den du gar nicht vom Feld nimmst, gibt es ja in der Highschool öfter mal, der wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Special Team spielt. Also der auch aber kein Problem damit hat, die zweieinhalb Stunden durchzuspielen und Vollgas gibt. Und was eigentlich so interessant ist, dass er 2020 aufgrund von Covid die Saison ausgesetzt hat. Trotzdem dann aber 21 in der Draft von den Cowboys in erster Runde an 12. Stelle gedraftet worden ist. Da müssen die Cowboys schon irgendwie komplett geahnt haben, was das für eine Maschine ist, oder? Dass sie den da draften?
Ja, die fangen ja auch an, so eine Leute nicht erst in ein Jahr vorher zu draften, zu evaluieren. Das wissen die Jahre voraus. Kennen den sicherlich schon aus dem Highschool-Football. Und mittlerweile ist er gewachsen, 1,91, 111 Kilo. Das ist okay für einen NFL-Linebacker. Aber eigentlich ist er ja auch wieder so eine Art Hybrid. Der spielt inside als in-the-box-Linebacker für die Dallas Cowboys. Aber wo er am meisten für Furore sorgt, ist er als Edge-Rusher. Jemand, der über die Außenseite sich one-on-one mit den Offensive Tackles sozusagen Schlachten liefert. Und da ist er mit 111 Kilo relativ leicht und macht das aber mit wahnsinnig guter Athletik wieder wett. Und mit seinen 67 Tackeln im Moment, davon 52 Solo, 9 Sacks und 2 Forced Fumbles, da ist das ein sehr produktiver Spieler. Und auch jemand, der auf den du komplett im Spiel jedes Mal achten musst. Das ist jemand, der als Rookie wahnsinnig gefährlich ist und in aller Munde ist im Moment. War ein First Team All-American in 2019 bei Penn State, war dann auch ein All-Big Ten. Wie du sagst, hat dann die 2020er-Saison ausgesetzt, da war er nicht der Einzige, aber er hatte sich sicherlich beraten lassen und seine Visitenkarte war super und er wusste, dass er ein First-Round-Talent ist. Dass so eine Entscheidung fällen die Jungs ja auch nicht um, weil sie wollen ja auch keinen finanziellen Verlust sozusagen generieren. Aber er ist jemand, der auf alle Fälle so die neue Next Generation ist. Also ich finde schon, er spielt mit Fender Ash in der Mitte bei Dallas. Ich finde schon, der Fender Ash ist auch ein super Linebacker. Aber ich finde schon, dass das ist die Next Generation. Das ist ein ganz anderer Typ Linebacker als der Fender Ash, der noch so ein bisschen dieser Oldschool, noch größer, noch sehr viel schwerer. Jetzt wirst du ein bisschen leichter, dafür wahnsinnig athletisch. Und wenn du mal anschaust, die Quarterbacks werden immer athletischer in der NFL. Und das ist witzig zu sehen, wie das immer eine Reaktion auch in der Defense, auch im Draftverhalten und im Signing von Free Agents in der NFL hervorruft, dass du dann eben plötzlich, wenn du einen Lamar Jackson hast und noch mehr von diesen Leuten sich hört bei Philadelphia, das sind ja alles Leute, die rennen können, Allen bei den Bills, da musst du Linebacker haben, die nicht nur A-to-B-Gap spielen oder Telefonbooth-Linebacker, wie wir sie nennen, sondern du brauchst Linebacker, die Sideline-to-Sideline covern können, und Micah Parsons ist genau so ein Athlet. Und interessant ist immer diese One-on-Ones gegen die Offensive Tackles, die Blut und Wasser schwitzen vorher, weil der Typ ist einfach eine Katze, denn der ist so schwer zu stoppen.
Ja. Vor allem, was wir gestern auch gesagt haben in der Sendung, wenn du als Coach ein Big Play brauchst, dann ist er derjenige oder einer von denen, die ein Big Play für dich machen, die dann genau im richtigen Moment, auch wenn du nicht blitzt, Pressure ausübt, den Quarterback dazu zwingt, schnell den Ball loszuwerden, der im Backfield auftaucht, auch wenn er den Sack gar nicht macht, obwohl er ja schon einige gemacht hat, immer wieder Alarm macht. Also ne, er ist einfach immer in der Nähe und sorgt dafür, dass sie das Timing in der Offense einfach disrupted ist. Und das finde ich also ganz extrem, also herausragend. Sicherlich ein ganz großer Kandidat für Defensive Rookie of the Year. Also gefällt es richtig gut. Also auch stark gemacht von den Cowboys. Er hat schon einige Augenbrauen. Ich kann mich an die Draft erinnern, an einige der Augenbrauen. Ja, sicherlich ein guter Spieler, aber First Round 12 overall hat nicht gespielt in der Saison bei Penn State. Aber das haben die Cowboys ganz hervorragend gemacht. Und wie viele andere Teams in ihren Draftpicks zum Teil auch daneben liegen, sieht man ja auch jedes Jahr wieder. Aber das ist natürlich, also sowohl Trevon Diggs und Micah Parsons, also Wahnsinn. Also richtig, richtig genau diese Schwachstellen attackiert und genau die richtigen Schlüsselspieler dafür gefunden. Es gibt allerdings auch aus seiner Zeit von Penn State noch ein bisschen negative Schlagzeilen. Und zwar wurde ihm mit zwei Teamkollegen von einem anderen Spieler der Mannschaft sexuelle Belästigung vorgeworfen. Da gibt es ein Gerichtsverfahren, das befindet sich gerade noch so ein bisschen in der Schwebe. Da wird sicherlich jetzt auch kein Riesenhype drum gemacht, aber da muss man halt auch sagen, immer, ne, dass solche Dinge stehen halt auch im Raum.
Genau, so gut die Spieler ja auch als Athleten sind, ist das ja keine Widerspiegelung von ihnen als Persönlichkeiten. Und du weißt natürlich nicht, was so ein Mann da in der Freizeit oder innerhalb der, wir wissen ja nicht, worum es da geht wirklich. Aber es passiert ja immer wieder, dass ein Idol auf dem Feld nicht sehr oft sehr oft eine große Enttäuschung off the field ist. Das ist eben eine Widerspiegelung der Gesellschaft, so ein Football-Team.
Ja. Gut, also das können wir auch nicht wissen, können wir auch nicht raten. Aber wie gesagt, guckt euch Micah Parsons mal ein bisschen an. Wenn ihr die Cowboys seht, was der macht, ist wirklich schon sehr, sehr beeindruckend, auf wie er eingesetzt wird. Von dem werden wir sicherlich auch noch einiges sehen. Das war auch ein starkes Spiel gegen die Raiders. Tut mir sehr leid, Schuan, dass sie leider verloren haben, die Cowboys in dem Spiel. Es war ein tolles Spiel. Also muss man wirklich sagen, es hat wirklich Spaß gemacht. Waren einige Spiele dabei, wieder am Wochenende. Wir haben auch wieder noch einige heiße Wochen vor uns. Jetzt fängt man ja auch schon an, richtig zu rechnen, was in den nächsten Wochen alles passiert und wer ist Number One Seed und wer ist in the Hunt und so weiter. Jetzt geht das Spiel ja erst richtig los. Und es sind auch noch in einigen Divisions, ist das ja noch super eng. Also du hast Leute auf Platz 4, die sind ein Spiel, eine Niederlage hinter den Division Leader. Also das wird noch richtig heiß, ein richtig heißer Tanz in den letzten Wochen. Wir haben ja 18 Spieltage dieses Jahr mit 17 Spielen für jedes Team. Das darf man auch nicht vergessen. Also ein Even Record wird schwer, es sei denn, du hast ein 8-8-1. Das werden aber auch die Detroit Lions nicht mehr schaffen.
In diesem Sinne. Das schaffen die nicht mehr. Aber wie du sagst, es ist crazy dieses Jahr, was da in der NFL abgeht mit teilweise Gleichstand in den Divisions. Und ich würde da also mich nicht trauen, irgendwelche großen Prognosen zu machen. Ich werde ja immer wieder gefragt, aber das macht das Spiel ja aus und das macht ja auch die NFL aus und deswegen lieben wir dieses Spiel und diese Liga, weil es eben einfach wahnsinnig Bock bringt, weil die Parität, die NFL ja haben will, durch ihre Systematik mit Draft und allem drum und dran, in irgendeiner Form dieses Jahr funktioniert es ganz gut.
Absolut. Und ich bin voll bei dir. Da sind so viele Faktoren, die da reinspielen. Tagesform, passt der Deckel auf den Topf, Verletzungen, alles, was dazugehört. Ja, oder wie entwickelt sich dann doch plötzlich irgendwie ein System so, dass es läuft, dass es funktioniert? Und vor allen Dingen, was machen so Teams, die jetzt gerade komplett heiß sind, wie die Patriots? Ziehen die das bis zum Ende durch? Werden die irgendwann so stark, dass man da gar nicht mehr rankommt? Oder gibt's da wieder doch ein kleines Tal dazwischen? Also, und das wird vor allen Dingen bis zum letzten Spieltag richtig heiß hergehen, wo es noch ganz, ganz, ganz knappe Geschichten auch am 18. Spieltag geben wird, ob ein Team noch in die Playoffs kommt oder nicht. Ich freue mich riesig drauf auf die nächsten Wochen. Unsere Show ist noch nicht gecancelt, also wir dürfen noch ein bisschen weitermachen. Wir danken euch da draußen für die Liebe, die ihr uns immer schickt, für die Daumen und so weiter, nach oben und so weiter. Es freut uns natürlich extrem, dass euch das Format gefällt und ihr uns gerne zuhört. Wir danken euch für euren Input. Danke an Flo, danke an Thomas für eure Nachrichten, die wir heute einbringen konnten. Schickt uns immer weiter, was ihr seht. Und vergesst nicht, heute ist nicht alle Tage.
Wir kommen wieder.
Keine Frage. Bis nächste Woche. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.